hören in anderen Worten den Podcast der MOVE GmbH, Ihrem Wegbegleiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören.
Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in anderen Worten, der Podcast, der sich mit dem Thema Gesundheit und Arbeit beschäftigt. Mein Name ist Bastian Schmidt-Bleicher und ich habe einen fantastischen Gast heute mitgebracht. Man würde sagen, tamtastischer Gast. Lorenz Illing ist bei mir. Bevor ich ihn aber vorstelle oder ihn sich vorstellen lasse, zwei Sätze zum Podcast. Hier sprechen Menschen miteinander. Das bedeutet, wir tauschen Meinungen aus. Das können Fakten sein, das können aber auch Meinungen sein. Alle Gäste haben eine berufliche Vita, ich übrigens auch. Trotzdem, es muss nicht heißen, dass wir automatisch für diese Firmen sprechen, sondern es sprechen Menschen und die tauschen Meinungen aus. Nur damit das im Vorfeld einmal geklärt ist. Ansonsten freue ich mich auf eine ganz tolle Folge und begrüße Lorenz. Lorenz, schön, dich hier zu haben. Vielleicht ganz kurz, du hast eine fantastisch interessante Vita. Ich habe schon zum zweiten Mal fantastisch gesagt, ein inflationäres Wort heute. Dabei hätte ich sagen müssen, tamtastisch, denn du bist von der TAM, eine hocherfolgreiche Akademie für Leadership, für Modern Mindset, für New Work. Und wir kennen uns auch schon von ein paar Veranstaltungen, wo ich wirklich sagen musste, wow, da stimmt nicht nur der besondere Lebenslauf, sondern eben auch der Output und das Outcome, das ihr hinten dran produziert, im wahrsten Sinne des Wortes mit der TAM. Danke. Jetzt, sag doch mal zwei, drei Sätzchen zu dir.
Ja, wo soll ich anfangen? Also erstmal danke für die warmen Worte. Ja, wir haben... Der Start war tatsächlich, dass ich mit 16 angefangen habe, ganz klassisch in die Tanzschule zu gehen und vorher schon viele Sportarten ausprobiert, Tennis, Skateboarden und so weiter, aber irgendwie war ich nie so richtig sensationell in irgendwas, auch Klavier habe ich mal probiert. Und im Tanzsport war es dann tatsächlich so, dass ich gespürt habe, dass meine Kompetenzen und große Ziele irgendwie einhergingen und dass es gepasst hat. So, und 6, 7 Jahre später war ich dann Weltmeister und das basiert aber auch auf vielen wichtigen Entscheidungen in Richtung, ich möchte in den besten Verein wechseln, ich bin extra nach Bremen gezogen, habe dann, damit meine Eltern sehen, dass ich auch was Ordentliches mache, eine Banklehre gemacht parallel und damit ich auch ein bisschen Geld verdiene und nicht irgendwie meine Eltern noch auf der Tasche hänge. Und da habe ich tatsächlich das erste Mal eigentlich begriffen, was ein Umfeld für einen Einfluss auf ein Individuum hat. So, weil im Tanzsport war ich 120% angeknipst, ich wollte die Welt erobern, ich habe mich in dieses Team eingefunden, ich habe, obwohl ich hier und da mal krank war, war ich trotzdem beim Training, ich habe das wirklich aufgesogen und vormittags war ich in der Bank und war, glaube ich, einer der schlechtesten Azubis. Also ich habe nichts verkauft, ich habe während der Arbeitszeit geschlafen, ich habe nur Blödsinn gebaut, ich wurde ständig vorgeladen, ich habe schlechte Noten bekommen, ich habe in der Berufsschule gefehlt und ich war aber trotzdem die gleiche Person. So, und das ist, glaube ich, das Spannende in Bezug auch auf New Work. Wenn eine Pflanze nicht wächst, dann fragt man nicht, ist diese Pflanze doof, sondern sagt, was braucht die? Die braucht vielleicht mehr Licht, die braucht vielleicht weniger Wasser, die braucht andere Rahmenbedingungen. Wenn ein Mensch nicht wächst, dann sag mal, was ist los mit dem? Und ich glaube ganz fest daran, dass das Umfeld dafür einen massiven Einfluss hat, ob sich jemand entwickelt und ob jemand wie ein Bambus durch die Decke geht oder nicht. Und ich habe es halt mit 18 bis 24 selbst erlebt, weil im Tanzsport haben wir dann 2006 die Weltmeisterschaft gewonnen. Und parallel musste ich bei meinem Arbeitgeber auf dem Sonntag wollte ich einen Salsa-Kurs geben, 2 Stunden. Ich habe halt 30 bis 40 Stunden trainiert und für die 2 Stunden musste ich dann eine Genehmigung von der Sparkasse kriegen, ob mich das beruflich einschränkt. Und da merkt man halt einfach so, Freunde, ihr habt mich nicht begriffen. Also ihr seid für mich wirklich einfach nur eine Institution, die was von mir will, was ich euch eigentlich gar nicht geben will. Und dementsprechend war es so ein richtig klassisches Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Wir stehen beide an unterschiedlichen Seiten eines Seils und ziehen dran rum. Ich gebe so wenig, wie ich kann und ihr wollt so viel von mir, wie ihr kriegen könnt. Und das hat mich schon relativ früh genervt. Und ich habe nach dieser Erfahrung mit dem Leistungssport für mich eine Kenntnis gewonnen und die habe ich dann auch wirklich durchgezogen. Ich werde nie wieder für ein Konstrukt arbeiten, sondern nur noch für Individuen. Und das ist, glaube ich, schon in der Berufswelt, was irrsinnig anderes, als es sozusagen auch vielleicht während BWL-Studium oder in sonstigen Konstellationen sozusagen vorgelebt wird. Man arbeitet dann für KPMG oder für den Großen oder für Google oder was auch immer, aber keiner fragt, wer ist denn eigentlich mein Chef? So, wer ist das? Was für eine Haltung hat der? Was kann der? Was will der von mir? Fördert der mich? Will der mich ausnutzen? Was sagen alte Mitarbeiter von dieser Person oder vielleicht Teammitglieder?
Und das unterbreche ich dich einmal ganz kurz, weil mir kommt da was in den Kopf. Ja, das ist ja mittlerweile ein sehr geflügelter Spruch, den man auch gerne überall in den kleinen Motivationskalendern lesen kann. Aber es ist natürlich basierend auf deiner Aussage was Wahres dran. Also Menschen kommen zu Unternehmen wegen dem Unternehmen und sie verlassen das Unternehmen meistens wegen den Führungskräften. Ja, also das ist das Spannende daran. Und daraus würde man ja ableiten, finde ich spannend, kann man Takeaway draus machen. Ja, also Lorenz empfiehlt, mal zu prüfen, will ich eigentlich lieber für Individuen arbeiten, anstatt für ein System.
Und dadurch merkst du auch, du findest meine Vita spannend, aber kein Recruiter da draußen findet meine Vita spannend, weil ich nur Firmen in meiner Vita habe, die keiner kennt. Aber die sind sehr, sehr explizit ausgesucht nach der Geschäftsführung. Also wer ist derjenige oder diejenige, die den Ton angibt und für mich auch ein Vorbild ist oder eine Orientierung gibt. Deswegen nach der Weltmeisterschaft war dann als junger Banker, frischer Abschluss, war dann die Idee, studiere ich jetzt oder was mache ich als nächstes? Und ich war ein Riesenfan von einem Buchautor aus Köln und der hat Bücher geschrieben, wie man reich wird. Und dementsprechend habe ich ihm gesagt, perfekt, das wird mein neuer Chef, ab nach Köln. Und dann habe ich dort gearbeitet und sehr, sehr viel über Vertrieb gelernt, weil das ist der Klassiker, wie man aus einer Selbstwirksamkeit sozusagen ein klares Verhältnis hat zwischen wie viel Output generiere ich und wie viel verdiene ich. Und da habe ich aber auch gemerkt, dass die Kultur dann doch irgendwie noch viel wichtiger ist als einfach nur sozusagen dieses Bereichern. Mhm. Und witzigerweise hat das eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, dass Geld überhaupt nicht mein Treiber ist, weil ich war vorher im Leistungssport und ich habe eigentlich draufgezahlt und das war... Bis heute ist das eine meiner schönsten Erinnerungen und ich träume pro Monat mindestens 2-3 Mal immer noch vom Tanzsport, obwohl das jetzt fast 20 Jahre her ist. Das war dann aber auch so ein bisschen ein Element von, wie haben wir die TAM vor 6-7 Jahren gegründet, mit der Idee, die ganzen schlechten Erfahrungen aus der Berufswelt auszuklammern, keine Politik, keine Hidden Agenda, keine künstlichen Hierarchien, keine verschlossenen Türen, keine Glass Ceiling, also so ganz viele Dinge, die eigentlich für mich immer, okay, hier gehöre ich nicht hin, ich gehe weiter, Gründe waren, dass wir darauf geachtet haben und auf der anderen Seite eine Kultur gebaut haben, die meinem Tanzsport-Erfahrung sehr, sehr, sehr ähnlich war. Und wenn ich es runterbreche, war das, wir waren wie eine Familie, weil wir so viel Zeit miteinander verbracht haben. Wir haben auch Weihnachten miteinander gefeiert. Wir haben die Wochenenden immer miteinander verbracht, ob jetzt ein Turnier war oder eine Show oder was auch immer oder eben ein Trainingslager. Und wir haben aber zusammen einen irrsinnigen Anspruch an uns gehabt, die Besten zu sein. Und das war die Kombi.
Entschuldige bitte, dass ich abwürge, aber das ist ja, wir sind ja mittendrin. Das ist ja das Tolle daran. Ja, also wir sind schon über die Vorstellung hinaus mittendrin. Was sind die Erfahrungen aus dem Leistungssport? Wie bildet sich anhand dessen übrigens auch die Vita ab? Was sind, darf man sagen, schon fast Lebenseinsichten, die zumindest mal immer so einzelne Dekaden beschreiben? Und da fallen mir halt mehrere Dinge ein. Das erste, was ich spannend finde, Boris Grundl, Leading Simple. Ja, also schon ein Standardwerk, kann man nicht anders sagen. Der sagt was ganz Wichtiges, ein Unternehmen hat immer mindestens zwei Ziele. Und das eine ist Profit. Das klingt für jeden heute New Work denkenden, oh Gott, Kopfschuss, ja, was soll das denn jetzt? Mhm. Aber natürlich braucht das Unternehmen Profit, denn es zahlt davon die Löhne und so weiter und so weiter. Jeder in dem Unternehmen muss Interesse daran haben, Profit zu machen. Ja. Aber es hat eben auch immer ein zweites Ziel, das ist das Sinnziel. Und wie machen wir die Welt jeden Tag ein Stückchen besser? Und ich finde es spannend, dass du sagst, erstens, Identifikation ist für mich der eigentliche Treiber. Wahrscheinlich mit Gruppen, Menschen, Sichten, um mich umgebende Kulturen. Und diese Kulturen möchte ich auch transportieren. Und ich habe mir ein dickes Stück aus dem Leistungssport und dem, wie erreicht man dort etwas, abgeschnitten. Mhm. Ich habe mir ein paar richtig schlechte Erfahrungen auch noch reingeholt, um mal zu merken, was schmeckt mir nicht. Ja? Mhm. Und jetzt bin ich gerade dabei, meinen eigenen Kuchen sozusagen zu kreieren, der mir schmeckt. Und da würde mir schon die Frage in den Kopf kommen zu sagen, ist Leistungssport der bessere Arbeitgeber?
Ich glaube, Leistungssport macht mehrere Dinge sehr, sehr gut, die die Wirtschaft gegebenenfalls noch nicht mal gut machen kann, aus mehreren Bedingungen. Das erste ist, der Leistungssport heiert Leute an, ohne primär den Grund, ich kriege dafür Geld.
Ja.
Also ich habe, es sei denn, wir reden über, keine Ahnung, Fußball, Premier League, so, wo es halt wirklich dann, okay, wo kann ich meine 20 Millionen mehr verdienen? Aber das ist... im Zweifel machen die es noch nicht mal trotzdem dafür. So, das ist sozusagen das, was dann nach 10, 15 Jahren harter Arbeit irgendwann sozusagen der Benefit ist oder der Output. Aber unterm Strich ist der Leistungssport immer unterbezahlt. Olympioniken verdienen gar nichts.
Ja? Ist so.
Die fangen aber mit 16 an. Turmsprung, kleines Beispiel. Wenn du im Turmsprung es alleine schaffen möchtest, dich zu qualifizieren, die Chance haben, dich zu qualifizieren, musst du, ich glaube, 16.000 Mal im Jahr vom Turm springen. Einfach nur, das musst du machen. So, das ist das Engagement-Standardwerk, damit du überhaupt mit den Chinesen mithalten kannst, weil da gibt es 200 für einen Deutschen. So.
Ja.
Und da musst du mit 16 dich entscheiden, hast du da Bock drauf, die nächsten 8 Jahre oder nicht. Und da brauchst du einen Purpose für. Du kannst das nicht ohne Purpose machen. Und das ist das Wesentliche, was den Leistungssport sehr, sehr häufig, das ist ja die höchste Form der Selbstverwirklichung, dass ich etwas gewinne, dass ich mich in einen Wettbewerb, vielleicht sogar noch mit einem Team, das war für mich tatsächlich der springende Punkt, dass ich etwas geschafft habe, was ich alleine nie hätte schaffen können. Ich bin nicht der weltbeste Tänzer, ich war in einem bestimmten Zeitpunkt im weltbesten Team. Und das ist ein riesen Unterschied. Und es gibt wahrscheinlich 5.000 andere Leute, die weitaus besser als Tänzer waren, aber in dem Zeitpunkt waren wir das beste Team. Und das gibt mir einen Stolzheitsfaktor, den mir nie jemand sozusagen, den ich nicht alleine hätte schaffen können. So, und deswegen glaube ich.
Das ist auch das Thema bei Olympia, ja. Also und im Übrigen auch bei bestimmten Meriten, die ich in der Arbeit kriege. Und wir reden nicht von so einem Schrott wie Mitarbeiter des Monats, ja. Sondern, also. Dinge, die in meinem Lebenslauf stehen, die über die Grenzen des Unternehmens hinausgeschwappt sind, wo Menschen bewusst wird, in diesem Unternehmen XYZ arbeitet insbesondere ein besonderer Mensch. Mhm. Woher dessen Stärken, Fähigkeiten und Konsorten kamen, steht auf einem anderen Blatt. Aber das Thema auch bei Olympioniken, du bist, wenn du Olympiasieger wurdest, immer Olympiasieger. Du bist Olympiasieger 2000 wie auch immer gewesen. Mhm. Mhm. Aber du bist Olympiasieger und das bleibst du auch, bis an das Ende deines Lebens. Und das gilt für die Weltmeisterschaft klar, ja auch.
Genau, und da ist noch ein ganz wichtiger anderer Punkt, der die Wirtschaft ein bisschen vom Leistungssport trennt. Der Trainer kriegt die gleiche Medaille wie das gesamte Team. Und da ist ein Riesenunterschied in der quasi, ich sage jetzt mal, in der klassischen BWL oder in der Gründerszene. So, die Gründer sind diejenigen, die den eigentlichen Gewinn vontragen. Und das Team ist quasi dasjenige, das alles investiert hat. Zum Teil natürlich auch die Gründer, so, aber da ist ein ganz anderes Verhältnis zueinander. Mhm. Und dieses, wir sitzen gemeinsam in einem Boot. Ja, also wenn ich jetzt im 14. Jahrhundert mir ein Team suche, um Indien zu finden oder anders um die Welt zu segeln, um dahin zu kommen, ich muss denen erzählen, wo wir hinwollen. Ich brauche einen Purpose, ich brauche ja keine Söldner an Bord. Ja. Weil Söldner, die sagen, ach guck mal, der bezahlt mir 2 Kronen mehr, ich gehe darüber. Und wenn ich etwas vorhabe, was schwer wird, dann kann ich das in der Regel nicht mit Leuten, die das für Geld tun, sondern sie brauchen einen Purpose. Weil insbesondere, wenn es schwer wird, brauche ich eigentlich Leute, die sagen, weißt du was, scheiß auf die Taler, die du mir versprochen hast, wir sind fast da und dann lass uns nochmal reden über, wie wir es aufteilen, was auch immer. Aber dieses Zeit gegen Geld ist halt der Klassiker in der Berufswelt, wenn wir sozusagen über keinen Purpose reden. Ja. Und Zeit gegen Geld ist ein Deal, wo beide probieren, auf die kleinste Einheit zu optimieren. Da ist ein Crowding-Out-Effekt. Wenn du Kindern, also zwei Klassen, gibt es schöne Studien drüber, beide Gruppen kriegen eine Aufgabe, und zwar puzzelt dieses Puzzle. Die einen kriegen für eine Stunde Kohle und danach nichts mehr, und die anderen kriegen gar nichts. So, diejenigen, die für eine Stunde Kohle kriegen, hören nach einer Stunde auf zu puzzeln, und die anderen puzzeln weiter. So, und genau das ist der Punkt. Sobald es um Kohle geht, ist der Crowding-Out-Effekt präsent, und das heißt, ja, da kriege ich 5.000 mehr, ich gehe darüber, oder da hört meine Arbeitszeit auf. Ja, aber vielleicht ist meine Verantwortung größer als das. So, also fühle ich mich für das, was ich tue, habe ich eine Beziehung zu dem, was ich tue, zu dem gemeinsamen Ziel, oder sage ich einfach, ey, ich werde für 37,5 Stunden in der Sparkasse bezahlt und danach bin ich weg. So, also ich gucke im Endeffekt schon eine halbe Stunde vorher auf die Uhr.
Tatsächlich hast du gerade einen der maßgeblichsten Einflussfaktoren auf das Thema Gesundheit beschrieben. Ja, denn ich kann mir sehr locker einreden, ich tue ganz viel für meine Gesundheit, bin es aber nicht in Wirklichkeit. Und es geht um die Maßeinheit von Gesundheit. Ah, ja. Das ist schwierig. Also wie messe ich denn Gesundheit? Jetzt gehst du zum Kardiologen, dann kommt er dir mit Blutdruck und Herzratenvariabilität. Und wir finden auf jeden Fall noch einen weiteren Wert, den noch keiner kennt, den man deswegen besonders gut vermarkten kann. Ja. Das war kein Affront gegen Ärzte. Das kannst du bei Sportwissenschaftlern genauso durchziehen. Ich würde Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit.
Pulsvarianz.
Ja, wir finden was. Ja, kein Problem. Und wir finden auch auf jeden Fall irgendeinen Schrott, den du mitkaufen musst dazu. Ja. Aber es ist natürlich immer nur ein Ausschnitt. Tatsächlich ist die eigentliche Maßeinheit für Gesundheit Wohlbefinden. Und wenn ich das mal versuche für mich zu definieren, dann wird es, und da ist das Beispiel, Zeit gegen Geld nicht sein. Sondern Zeit gegen Geld ist ein Mittel zum Zweck, um Wohlbefinden zu erreichen. Ich hatte vor ein paar Tagen eine ganz interessante Diskussion. Ein guter Freund von mir, ich würde mal sagen, ein Genie im Rahmen gesunder Arbeit, Dr. Alexander Hubrich. Und mit dem habe ich gesagt, Alex, ist ein Kennzahlenspezialist, wie bemisst man emotionale Kosten? Da hat er mich natürlich etwas irritiert angeguckt und hat gesagt, weiß nicht, mit Statistik. Aber
auf jeden Fall teuer.
Genau, und das ist nämlich das Interessante, wo wir uns in unserer heutigen Arbeitsgesellschaft wirklich Gedanken machen müssen. Wir sind nämlich noch in einer Arbeitsgesellschaft und auf dem Weg in eine Sinngesellschaft. Aber wir haben nur Regularien, die dieser Arbeitsgesellschaft noch entsprechen.
Richtig. Und da ganz kurz mal reingesprungen. Ich finde das, also Regeln haben grundsätzlich immer erstmal einen Sinn. Und zwar die Ordnung von etwas Chaotischem. Ja? Ampeln, Schilder etc. So. Man merkt aber auch immer wieder, man nimmt Menschen damit die Qualität des Denkens. Ja, ich gucke nur noch auf die rote Ampel, und wenn die grün wird, fahre ich los. Ich gucke aber nicht, ob ich Leute überfahre. Also jetzt mal ganz stumpf gesagt. Aber es gibt ja auch da wiederum Studien, wenn man alle Schilder, alle Ampeln wegnimmt, weniger Unfälle. Warum? Weil man achtsamer ist, weil man guckt, weil man nicht sagt, ey, ich habe das Recht zu fahren, deswegen fahre ich, sondern ich mache das, was normal ist, und zwar ich bin halt dann achtsamer, okay, passiert hier was, wie muss ich das einbeziehen, etc. Wenn ich Mitarbeitern sage, wir machen jetzt eine 4-Tage-Woche, nur mal als Beispiel, schönes Thema, und ich möchte, dass ihr alle, also keine Ahnung, um 15 Uhr gehen die Rechner aus. Mhm. Ja, dann bevormunde ich. Ich bevormunde und ich behandle dann Menschen im Endeffekt wie Kinder, die nicht wissen, wann sie ins Bett gehen. Ich sage, um 8 Uhr geht die Glotze aus und dann musst du ins Bett. Egal, was du spürst, egal, was du denkst, egal, was du möchtest. So. Und wenn ich mit Menschen, die erwachsen sind, sage, von wann bis wann die zu arbeiten haben, dann bevormunde ich die genauso, wie als würde ich sagen, das hast du zu essen und dann hast du ins Bett zu gehen. Und dieses Gefühl für, wann kann ich eigentlich arbeiten, wann bringt es mir Spaß zu arbeiten, wie viel Kontakt brauche ich beim Arbeiten, wo kann ich am besten arbeiten, wie fühle ich mich, wenn ich abends mal eine Nachtschicht mache und dann 2 Stunden länger schlafe, vielleicht bin ich da einfach am produktivsten. Das weiß doch Lorenz nicht. So. Und da finde ich, ist halt so eine, wie soll ich das sagen, da trauen wir Menschen so wenig zu, und da sind halt Regeln gut für aus einer Zeit, wo das ausgenutzt wurde, aber in einer Zeit, wo es darum geht, ey, find mal raus, wer du bist und was du kannst und wohin du willst und wie viel du willst, da kann ich doch nicht sozusagen der Regelmaß sein, sagen, okay, es gibt eine gaussische Normalverteilung und ich schneide da jetzt links und rechts alles ab und sage so, ihr seid jetzt alle Norm und das ist sozusagen der Standard und alle müssen um 9 Uhr fit sein und alle müssen um 17 Uhr platt sein und egal, ob ihr vielleicht morgens viel mehr Zeit haben möchtet oder abends viel mehr Zeit oder so, und das finde ich halt, da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich Regeln halt wirklich ignorieren, weil ich mich damit einfach nicht, ich fühle mich überhaupt nicht repräsentiert, ich fühle mich auch nicht gehört, ich habe auch nicht das Gefühl, dass Menschen gehört werden, sondern es gibt halt Regeln, die immer aus der Perspektive von, wir müssen Menschen schützen und das ist gut so, ja, aber sorry, in einer sinnorientierten Arbeitswelt, ich habe mal überlegt, so, welche Leute admiren wir? Und nehmen wir mal an, wir hätten den Maß geregelt, wann die zu arbeiten haben. Michael Jordan oder Beethoven oder Elon Musk oder Gandhi oder Ali oder was auch immer. Ja, die würden einen angucken und sagen, wie 30 Stunden die Woche. Bist du bescheuert? So, lass mich meinen Job machen. So, ich
Warum machst du es mir so schwer? Ja, das ist das. Also, das finde ich total spannend. Ich will trotzdem mal also wir müssen mal über eins noch dabei nachdenken, denn du hast eine sehr personenbezogene und ich glaube, das ist genau richtig, personenzentrierte Perspektive. Jetzt trägst du aber, warum auch immer, die Verantwortung für ein paar hundert Menschen und zwar jeden Tag parallel. Man könnte jetzt schon anfangen zu diskutieren und sagen, ja, und das ist genau schon der Fehler, das darf eigentlich gar nicht sein. Weil im Grundsatz ist jedem Menschen zuzumuten, dass er seine eigene Verantwortung für sich zu 100% zu tragen hat. Na, also wir reden von ausgewachsenen Menschen, die ihre wo der Erfahrungsschatz reicht, um sie frei auf der Straße rumlaufen zu lassen. Ich gebe zu, es gibt ein paar Beispiele, da würde man das auch dort in Frage stellen, aber so ist es ja. Mhm. Und dann orientiert sich beispielsweise so das Konstrukt gesunder Arbeit, richtig, aus den Gesetzen kommt, psychische Gefährdungsbeurteilung, bla bla bla, daran zu sagen, die sind in ihrer Gesundheit gefährdet, also müssen wir jetzt dagegen was tun, dass es nicht zum Unfall kommt. Übrigens auch das Drama der Prävention. Beweise einen Unfall, der nicht existiert ist, der nicht passiert ist. Das geht nicht eigentlich. Ja. So, jetzt aber zurück zum Thema. Also, dieses ganze Regelkonstrukt und Konsorten, das ist nach Logiken aufgebaut. Rein theoretisch sind Regeln nämlich auch Logiken. Ja. Dabei ist was vergessen worden und ich glaube, da liegt ein Schlüssel für New Work, für Mindset und so weiter und so fort. Wir vergessen immer wieder, dass jede Emotion mit einem Fingerschnipsen in der Lage ist, eine Logik niederzumachen. Wir können auch ein kleines Experiment dazu machen. Wir stellen uns Folgendes vor. Irgendein wildfremder Mensch kommt jetzt zu uns, ja, und sagt, passt mal auf, ihr zwei, hier sind 100.000 Euro. Bastian, du musst Lorenz jetzt sagen, wie viel Geld er von dir bekommt. Und wenn Lorenz sagt, ja, mache ich, dann kriegt ihr die 100.000 Euro. Wenn Lorenz sagt, nö, mache ich nicht, dann gibt es gar kein Geld. Also Lorenz, ich biete dir von den 100.000 Euro 2 Euro an. Was machst du?
Tja, das wird ein schwieriger Deal für dich.
Aha.
Also so. Also für 2 Euro und du holst dir die anderen 9.098, würde ich sagen.
Ja, genau.
Das bist du für einer,
ey. Ja, richtig, genau. Aber das Spannende daran ist, logisch zu entscheiden wäre gewesen, ja klar, weil ich hatte 0 Euro, jetzt hätte ich 2 Euro. Ja, das wäre nur logisch. Aber die Emotion killt es.
Das ist die gefühlte Fairness. Und gefühlte Fairness ist tatsächlich das größte Problem der Gehaltsdiskussion. Weil wenn wir jetzt was verhandeln, du kriegst 500 Euro mehr, bist du total happy, weil du hast mit 300 gerechnet, sitzt du am Mittagstisch und dein anderer Kollege sagt, ey, ich krieg 800 mehr, sofort bist du wiederum. Und deswegen, da ist zum Beispiel prozessuale Fairness eine Logik, die helfen kann. Es gibt so eine Rechnung, die ist für alle gleich und dementsprechend, ne, basierend auf Position, Verantwortung etc., aber es gibt sozusagen 1, 2, 3 mal 2 durch 3 und dann gibt es eine prozessuale Logik, an denen sich alle halten können und dementsprechend habe ich sozusagen diese emotionale Vergleichbarkeit mit anderen damit so ein bisschen reduziert oder ich kann es herleiten. Jetzt der nächste Punkt, der Vergleich mit anderen Menschen ist ja immer demotivierend. Also das ist das Problem an Social Media. Und da ist eine, ich würde noch einen Sprung vorher machen, und zwar dieses Thema von Gesetze sind ja da, um Leute zu schützen, beziehungsweise um Logiken herzustellen, die dafür sorgen, dass nicht immer wieder der gleiche Fehler entsteht. Ich finde daran wiederum spannend, wo ich als Individuum meine Sicherheit herhole. Also das primäre, die primäre Universum, in dem ich meine Sicherheit haben sollte, bin ich. Mhm. So. Sprich, ich muss wissen, was ich brauche, was ich nicht brauche, wie ich unter Stress reagiere, was ich für Erwartungen habe, was ich für Werte habe. Weil, wenn ich das nicht weiß, kann ich gar nicht eine Regel einschätzen. Dann kommt mein Umkreis dazu, also mein engster Umkreis, die brauchen irgendwie eine Reflexion mit mir von wegen, ey, ich habe das Gefühl, du bist ausgestresst oder ja. Ich habe das Gefühl, du ernährst dich nicht gut. Ja? Das ist die nächste Ebene. Dann kommt vielleicht irgendwann der Arbeitgeber und danach kommt erst die Gesetze. Mhm. Und ich finde es halt ganz spannend, dass sozusagen der Arbeitgeber ist verantwortlich, das stimmt, aber primär kann doch niemand sagen, der Arbeitgeber ist für meine Gesundheit verantwortlich. Ich bin primär dafür verantwortlich, dass es mir gut geht. Dafür muss ich wissen, was ich brauche, und das muss ich artikulieren. Und zum Schutze meiner Individualität oder meiner Bedürfnisse. Das ist aber etwas, was ich lernen muss. Und das lerne ich nur, indem ich mal in Stresssituationen komme, indem ich meine Grenzen kennenlerne. Und das ist meine Aufgabe als Arbeitgeber, dass ich Menschen einlade zu sagen, find deine Grenzen.
Super. Ja. Weil jetzt sind wir nämlich bei, also total gut, ja. Ich hatte mir gerade so, während du das berichtet hast, überlegt, eigentlich müssten wir mal dieses Phänomen Modern Work-Life, New Work, Mindset, wir müssten das mal dahingehend, das ist ein komischer Begriff, aber wir müssten es enttabuisieren, indem man ihm diesen leichten ESO-Touch mal nimmt. Ja, mhm. Also tatsächlich müsste man das genau mit so einer Logik, wie du es gerade aufgelistet hast, mhm. ja, eben auch mal bekämpfen und sagen, also passt mal auf, als Arbeitgeber, als allererstes, können wir bitte mal von bewältigen in ermöglichen umschalten. Denn das ist das Thema. Ja? Mhm. Im Moment werden Regelkonstrukte, Vorgaben, althergebrachtes, tradiertes bewältigt. Mhm. Nur so, also 16. oder 19.3. Wahrscheinlich wird der Podcast später da sein, wie auch immer. Die Homeoffice-Pflicht fällt. Ich freue mich schon auf den Shitstorm, der auf jeden einbrechen wird. Geht gar nicht anders. Weil es wird Menschen geben, die sagen, ja geil, zurück ins Büro. Es wird Menschen geben, die sagen, nö, also fand ich vorher schon kacke, jetzt erst recht. Ja, mhm. Katastrophe. Und mhm. es wird ein Bewältigungsreflex sein. Mhm. Anstatt das Ganze unter dem Aspekt ermöglichen durchzudenken. Mhm. Und das einzige Problem, von dem ich schon sage, da wird man aber nochmal überlegen müssen, dich hat jetzt so eine Erfahrung wie ein Leistungssport und, glaube ich, ein sehr intensives Reflektieren darüber, ja, mhm. auch weitergebracht, sodass du für dich sagen kannst, was ist für mich wichtig, was hält mich gesund, was ist meine persönliche Definition übrigens auch von Gesundheit. Denn wenn die Maßeinheit Wohlbefinden ist, du weißt, ob du dich wohlfühlst, kein anderer. Ich kann dir nur bis vorm Kopf gucken. Ja?
Ja, ja.
Letzten Endes ist es aber so, also muss ich als Arbeitgeber die Rahmenbedingungen ermöglichen, dass diese einzelnen Punkte auch immer wieder unterschiedlich gezogen werden können als ArbeitnehmerIn. So, und dann kann ich von dort aus weitergucken.
So, deswegen zum Beispiel, wir versuchen mit unserem Team immer wieder rauszufinden, wozu bin ich in der Lage? So, wozu bin ich in der Lage? Und basierend auf meinen Rahmenbedingungen. Ja? Wohne ich in Potsdam, brauche ich eine Stunde nach Berlin, wohne ich in Essen, bin ich gerade einen Monat in Barcelona und arbeite von da, das ist mir alles egal. Aber was sind meine Rahmenbedingungen und wozu bin ich in der Lage? Wir haben jeden Tag einen Huddle, wo wir uns gegenseitig alle in der TAM vorstellen, was ist mein Mut und was ist mein Energielevel von 1 mhm. bis 10. So, das ist alleine schon eine tägliche Reflexion für, wie geht's mir eigentlich gerade und wie viel Energie habe ich. Und wenn jemand regelmäßig eine 4, eine 5, eine 6 als Energielevel hat, so, dann was läuft schief? Was müssen wir machen? Ist das Team zu klein? Ist zu viel Aufgabe? Habe ich die Herausforderung, dass ich nicht richtig priorisiert bekomme? Habe ich das Gefühl, dass ein Thema totalen Druck auf mich ausübt? Warum eigentlich? So, das ist halt eine Phase der Entwicklung, die aber dann, wenn man da durch ist, und das ist halt das Spannende, das ist so, ich kann niemandem sozusagen Eigenverantwortung lernen, ohne, also ich kann niemanden duschen, ohne dass er nass wird. So, das muss halt, genau. Ich muss das spüren. So, und ich muss da durch. Und das ist tatsächlich auch, ich glaube, etwas, was nicht besonders einfach ist und psychologische Sicherheit braucht im Arbeitskontext. Und das ist, glaube ich, wo Politik und Intrigen und künstliche Hierarchie und Vetternwirtschaft, wo das existiert, habe ich keine psychologische Sicherheit. Ich kann nicht sagen, wie es mir geht, sondern ich muss sagen, wie ich glaube, dass es richtig ist, dass die anderen mich nicht angreifen oder es gegen mich verwenden. So, sprich, ich brauche einen Ort, wo ich heulen kann. So, ich heule regelmäßig. Teammitglieder heulen regelmäßig. Aber das ist halt, okay, fuck, hier ist was los. Was müssen wir tun, damit es dir wieder besser geht? Was können wir systematisch ändern? Ist das gerade ein situativer Druckmoment? Aber genauso haben wir die Tammys, die damit einfach am Ende so stolz wie Bolle sind, dass sie einfach so viel krassen Kram machen, den sie vor 6 Monaten sich nicht zugetraut hätten. So, und das ist
ganz größtenteils. Ich glaube, dass das viele Leute, die in einer Arbeitgeber- oder in der vorgesetzten Position sind und Menschen auch wirklich bewusst und gewollt intensiv begleitet haben, sehr gut nachvollziehen können. Und ich kenne den Fall selber auch aus der Move, mehrfach. Die Grundthese finde ich gut, die du gesagt hast. Ich versuche es in ein Bild zu packen. Also ich kann nicht an meine Grenze gehen, wenn ich nicht wenigstens einen sicheren Untergrund habe. Ja? Mhm. Das ist das mit politischen Intrigen und worum geht es mir eigentlich wirklich? Leider ist es ja so, je größer Unternehmen werden, umso schwieriger und umso mehr kommen diese Sachen. Vorstandsvorsitzender, großes Finanzinstitut hat mal zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Schmidt-Bercher, in einem Konzern brauchen Sie Fürsprecher, in einem KMU müssen Sie beweisen. Und das fasst es relativ gut zusammen, ja, eigentlich. Ja, ja. Also in diese Ecke, was ich natürlich spannend finde, gerade mit Bezug darauf, so, wie wird denn das New Normal, New Work da drin? Wie kriegen wir das denn abgegrenzt, dass jemand sagt, oh, das ist mir zu strange, da gehe ich erst gar nicht rein. Also so, ich bin eine Führungskraft, sozialisiert von meiner Führungskraft, die in den 90ern Führungskraft war. Also Leistungsgesellschaftsübertrag hat natürlich soziokulturell noch immer stattgefunden. Mhm. Und das wird sich ja, also da denkt ja keiner so richtig dran.
Ja.
Das Witzige daran ist, man könnte ja, also mal so rumgesagt, es ist eigentlich eine Frage dessen, wie man die Geschichte erzählt. Du hast von dem Huddle berichtet, du hast von dem sehr transparenten Umgang auch über eine Gefühlswelt, Stichwort emotionale Kosten, berichtet. Und vor allen Dingen sorgt das ja für Gesundheit, weil eine gegenseitige Sensibilität für den aktuellen Zustand der Personen besteht. Das ist das Erste, was das Wichtigste ist. Das ist das, was im Homeoffice und bei Remote Work übrigens jetzt alles weggefallen ist. Wenn wir sitzen auch gerade digital hier, keine Ahnung, was 5 Minuten vor dem Podcast bei dir passiert ist oder nicht. Mhm. Wenn wir uns aber heute Morgen schon gesehen hätten, dann wüsste ich, wie geht's ihm, und was bewegt ihn eigentlich. Und das ist ganz, ganz, das ist der eine Punkt. Ich kann die Geschichte aber auch in der 90er Jahre Führungskraft-Story erzählen, nämlich es gibt eine Phase, da muss man halt mal Gas geben, da muss man arbeiten, bis man kotzt. Da ist es auch ganz normal, dass man bis spät in die Nacht arbeitet und der Arbeitsstapel darf nie leer werden. Die dauert so 6 Monate, 12 Monate. Bei denen, die nach ganz oben wollen, dauert das auch mal 3 Jahre. Aber irgendwann hat man sich an die Schmerzen gewöhnt. So, und ich stelle mir da so einen etwas rundlicheren 55-jährigen alten weißen Mann vor. Falls sich jemand gehört. Ja, der sich dann so zurücklehnt und sagt, und guck mal, so habe ich das auch gemacht.
Ja, das ist witzigerweise auch bei schlagenden Verbindungen etc. Umso härter die eigene Aufnahmebedingungen waren, umso härter macht man sie auch für neue Rekruten. Also dieses von wegen, ich musste da auch durch, ist auch wieder sozusagen eine gefühlte Fairness. Warum sollen es die nach mir leichter haben? So, ich musste auch damals 2 Jahre auf meine erste Beförderung warten. Warum soll der das jetzt schon nach 6 Monaten kriegen? Also auch da wieder der unfaire Vergleich oder die gefühlte Fairness. Ich glaube, dass wir da so ein bisschen wieder Grundhaltung, was Menschen wollen und was Menschen sind und was Menschen können. Also wir haben zum Beispiel auch wieder bei einer Pflanze haben wir nicht das Gefühl, dass eine Pflanze per se faul ist. Sondern eine Pflanze macht was ihr Sinn ist, und das ist wachsen und sich vermehren. Und wenn die Rahmenbedingungen sind, dann tut sie genau das. So, bei Menschen haben wir das, so, das ist sozusagen eher das Klassische. Man muss die kontrollieren. Die sind faul. Die tun nicht, was sie sollen. Die gehen früher, als sie müssen. Wenn sie ins Homeoffice gehen, dann gucken die sowieso nur Netflix. So, das ist aber ein Bild, das ich habe. Und das ist ja sogar richtig, weil ich war in der Sparkasse genau so einer. Warum? Weil das von mir erwartet wurde.
Ja.
Und genau das ist der Punkt. Wenn ich jemanden behandle wie jemanden, der klaut, dann klaue ich. Dann klaue ich auch. Ich bringe doch den Scheiß nicht zurück. Natürlich nehme ich mir das Papier aus dem Büro mit. So, merken die Spasten doch sowieso nicht. So, und das ist halt genau der Punkt. Wenn ich aber gebe und sage, ey, du kannst mich verletzen, so ich werde dich nicht für Fehler oder für Themen, die du noch nicht wusstest oder was auch immer, bestrafen. So, ich werde es auch nicht ausnutzen, dass du gerade Schwäche zeigst, sondern ich möchte dir helfen, dass du die beste Version deiner selbst wirst, in dem Kontext, den wir hier haben, mit den Ressourcen, die wir haben. So, dann wird auch in der Regel dieser Mensch nicht auf die Idee kommen, das kaputt zu machen, indem er dann klaut. Mhm. Und das ist, glaube ich, dieser Mindchange. Nur weil ich, und das ist schwierig, so, wenn ich 10, 15 Jahre in so einem Arbeitskontext gearbeitet habe, und ich komme in einen anderen Kontext, ich nehme die ja nicht für voll, ich glaube denen ja nicht. Also ich glaube, das haben wir sehr häufig in unserer Business-Trainer-Ausbildung, dass Leute sagen, so die Art und Weise, die ihr an den Tag legt, ich glaube nicht, bevor das Training angefangen hat, dass ihr wirklich so seid.
Ja.
So, die müssen erstmal hier sein und dann spüren, dass wir das durchziehen bis zum bitteren Ende, damit sie das glauben, dass das echt ist. Und dass wir Feedback wollen und auch Schmerzhaftes, weil auch wir sind am Anfang. Wir haben noch nicht alles verstanden. Obwohl wir Trainer ausbilden, wollen wir alles von euch hören und sehen, was ihr glaubt, was wir besser machen können. Selbst ich heul bei den Abschlussprüfungen. Egal, ob ich, so, das ist halt, ich glaube, das ist halt so ein bisschen der Punkt, der diese Industrialisierung hat halt zu einer massiven transaktionalen Beziehung geführt. Ja, also Zeit gegen Geld, du kommst hierher, du musst jetzt hier bei den Adidas-Schuhen diese drei Schleifen da irgendwie dran nähen und dann kommt das Horn, dann hast du 5 Minuten Pausen, dann machst du weiter. So, also dieses ganz stumpfe, ich geh mal lochen, ja. Und jede Minute, die ich länger bleibe, ist eigentlich vertane Zeit. So, das ist halt nicht sinngetrieben. Aber sobald ich schaffe, dass Leute Bock auf etwas haben, dass sie einen Kontext da drin sehen, ist die Uhr nicht mehr der relevante Faktor, sondern es ist, was schaffen wir hier gemeinsam? Und das ist halt geil an New Work und das ist wichtig, dass wir das machen, weil plötzlich kriegt es eine Beziehung. Ich kriege eine Beziehung zum Ergebnis. Und dann kriege ich auch noch stolz darauf, dass ich Teil davon bin. Ich bin auch bereit, mehr zu tun, als vielleicht am Anfang eingeplant war, aber weil ich halt auch etwas bekomme, was ich nicht erwartet habe. Und das ist Selbstvertrauen, Verantwortung, Ergebnisse, wo ich Teil von bin. Und ich glaube, da merkt man halt einfach so, wenn wir so denken, dann merken wir halt auch, lass uns nicht über Arbeitszeit und Arbeitsort und so, das gibt sich, sobald wir wissen, wo wir hinwollen, werden wir alles tun, damit wir da hinkommen und jeder wird auch seinen Teil dazu beitragen, aber dafür braucht man einen Purpose, dafür braucht man Belonging und dafür braucht man halt auch wirklich diese psychologische Sicherheit und die ist echt schwer, weil die bedeutet halt auch, ich muss jeden Tag meine Hose runterlassen, ich muss jeden Tag sagen, wie es mir geht, ich muss auch sagen, dass ich Angst habe, wir werden jetzt ein neues Office anmieten. Wenn der rauskommt, sind wir wahrscheinlich schon im Umbau. Das ist so immens viel Verantwortung, die da drin steckt. Aber die Antwort vom Team war, Lorenz, mach dir keine Sorgen, Business wird laufen. Wir machen noch ein drittes Programm, was auch immer, wo man richtig merkt, so, wir sitzen im gleichen Boot. Ich muss den jetzt nicht verkaufen, hey, wir müssen jetzt mal irgendwie den Gürtel enger schnallen, sondern die sagen, nee, Lorenz, wir müssen hier gar nichts, wir machen das. Und das ist halt dieses Beziehung, die halt dieses klassische Arbeitnehmer, Arbeitgeber, glaube ich, das kann man auflösen. Und das gibt es meiner Meinung nach im Leistungssport sehr viel intensiver als in der klassischen Arbeitswelt.
Und zwar, weil es im Leistungssport gar nicht anders geht. Aber das fand ich eine wunderbare Überleitung, darin zu sagen, lass uns mal paar Punkte machen. Worauf kommt es in Zukunft jetzt wirklich an? Und es wäre ja fatal, wenn wir vollständig wären mit unserer Liste, ne? Aber ja, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht und würde dir das Stichwort quasi geben und dann versuchen wir mal so abschließend für die letzten 10 Minuten, die wir jetzt so haben, 5 bis 10 Minuten eigentlich, ja, versuchen wir mal dazu zu sagen, yo, das ist der Weg und so kann ich ihn darstellen. Manches hast du auch schon genannt. Das erste Stichwort, das ich nehmen würde, wäre Transparenz. Mhm. Also genau kommend von der Aussage, ich stelle mich morgens, wann auch immer hin, in der Gruppe und berichte offen darüber, wie geht's mir gerade wirklich und warum ist das so. Mhm. Wäre eine Option. Die andere Form der Transparenz machen wir zum Beispiel in der Move. Es gibt hier ein monatliches Zahlen, Daten, Fakten. Jeder Mitarbeiter weiß, wie viel Geld auf dem Konto ist. Jeder weiß, wo wir gerade stehen und so weiter und so fort. Natürlich, wir spielen ja hier nicht Wirtschaft. Ne? Das ist echt, das ist kein scheiß Spiel mehr, wie man so schön sagt. Ja, ja. Auch eine Option. Aber ich glaube, das Wichtigste ist überhaupt erstmal das Transparenzangebot zu machen. Und dann zu gucken, ob Mitarbeiter langsam, es wird ein bisschen dauern, aber dann auch darauf Zugriff nehmen und sagen, ja, okay, ich möchte diese Transparenz haben. Ich glaube, man muss auch lernen, das hast du eigentlich schön beschrieben, diese Transparenz birgt auch eine Gefahr, weil ich nehme die Emotion des anderen mit und ich muss selber damit umgehen können. Ich muss ertragen können, dass jemand anderes weint. Mhm. Ich muss auch ertragen können, dass jemand sagt, weißt du was, mir geht's halt nicht gut, weil. Und ich muss wissen, ich kann es jetzt nicht direkt ändern. Das ist genau. Schwieriger daran.
Nur unterm Strich, das ist ja auch eine gute Beziehung. Eine gute Beziehung heißt halt auch, dass man sagen kann, wie geht's mir eigentlich gerade und was brauche ich gerade oder was stört mich gerade und was so gewaltfreie Kommunikation basiert, alleine darauf zu erkennen, was ich gerade brauche oder wie es mir geht und dass ich das kommuniziere. So. Ja. Und wenn wir uns, sag ich mal, hinter unseren Positionen verstecken und unter den sozialen Erwartungen, die wir annehmen, das ist immer eine Annahme, von wegen, die wollen ja, dass ich sage, dass es mir gut geht oder dass alles läuft, dann geht es mir per se schlecht, weil ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht gehört, ich muss etwas tun, was ich sonst nicht tun würde, ich bin nicht ich selbst, ich muss mich verstellen, so, das sind so viele Side-Effects und so viele Kosten, die damit einhergehen, und die sind tatsächlich, ich glaube tatsächlich eher krankheitsfördernd, als wenn ich einfach mal bloody honest sein darf. So.
Natürlich, natürlich. Also es geht ja auch einfach nur darum, wenn ich irgendwo runterspringe, kann ich mir ein Bein brechen oder ich kann dieses geile Gefühl haben, gelandet zu sein. Punkt. Ich werde es halt tun müssen. Und ich muss mir darüber bewusst sein, beides kann passieren. Und es ist in Ordnung zu sagen, nö, mache ich nicht. Aber ich muss dann auch die Konsequenzen für mich tragen. Also das ist eben auch, gehört zur Transparenz dazu. Ich glaube, unser Gehirn funktioniert auch relativ gut in diese Richtung, nämlich mit Wenn-Dann-Korrelation. Ja? Es ist klar, es ist ein Belohnungssystem. Deswegen, ich muss mich mit irgendwas belohnen, aber ich muss halt auch irgendwie eine Risikoabwägung damit treffen. Meine nächste Headline wäre, und es ist mir ein Thema, das ich ganz wichtig finde, denn es nervt mich wahnsinnig in dieser Diversity-Diskussion, dass das Thema Gerechtigkeit und Gleichheit sehr gerne verwechselt wird. Ich glaube, moderne Unternehmen müssen gerecht sein. Nicht für alle ist alles gleich. Das kann nicht funktionieren. Das ist aber das, was gerne auch gesellschaftlich gefordert wird. Ja, wir sind ja alle gleich, bla bla bla. Das stimmt nicht. Wir wollen gar nicht alle gleich sein. Ganz im Gegenteil. Wir wollen, dass Chancengerechtigkeit für jeden besteht. Und dann muss er eben auch in die richtigen Möglichkeiten gesetzt werden, um sich entwickeln zu können. Also ich glaube, das Gerechtigkeitsprinzip muss mehr auf aufs tagesaktuelle Tableau.
Ja, das ist tatsächlich auch eine echt spannende Geschichte, weil die ich glaube, wir haben eine massiv offene Kultur in Form von es gibt bei uns faktisch einfach so, du bist ein Mensch, egal wo du herkommst oder was auch immer. So, du brauchst bestimmte Kompetenzen, um in diesem Laden hier irgendwie wertschöpfen zu können. Aber das war's. So, und egal wo du herkommst, egal was dein Hintergrund ist, was für eine Hautfarbe du hast. Aber was ich tatsächlich gelernt habe, ist, dass das nicht reicht, dass es implizit existiert, sondern dass es explizit gemacht werden muss, dass alle willkommen sind, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich tatsächlich auch die letzten 20 Jahre meines Berufslebens, glaube ich, einfach auch dran vorbeimarschiert bin, weil für mich hat es nie eine Relevanz gegeben von wegen, wo kommst du her, sondern was tust du? Also was produzierst du? Wie denkst du? Was kommt dabei raus? Und das ist für mich meine Gerechtigkeit von, egal was, wie dein Name klingt oder wo du herkommst, so wenn du der Richtige oder die Richtige dafür bist, hervorragend, let's go. Aber das ist nicht explizit genug. Ich muss deutlich machen, dass egal was deine Neigung oder Hintergründe oder Herkünfte sind oder Bildungsstatus, es ist mir scheißegal, sondern du als Individuum bist relevant, weil du das und das kannst oder leistest oder wie auch immer. Mein Businesspartner hatte keinen Schulabschluss. Also expliziter kann ich es gefühlt nicht machen, aber ich habe keinen Master, ich bin Bachelor, ja. Wir haben Leute, wir haben fast nur Quereinsteiger bei uns. Also, aber das ist trotzdem, das sieht man nicht. Das sieht man nicht, wenn man drauf guckt, wenn man das Team sieht. So.
Ja.
Und da habe ich tatsächlich auch im Sinne von New Work, das wurde uns jetzt immer so, dann hatten wir eine Zeit lang zu wenig weibliche Trainerinnen bei uns in den Programmen. Mhm. Jetzt haben wir nur noch 2 Trainer und nur noch Trainerinnen.
Ja.
Das stört wiederum keinen. Also, es ist halt tatsächlich, da gibt es so viele Fettnäpfchen, wo ich aber auch echt massiv sensibilisiert wurde, weil ich faktisch nie betroffener war. So.
Ja.
Und dass wir in der TAM für alles offen sind, sieht man halt auf der Homepage trotzdem nicht. So, und das ist tatsächlich etwas, wo wir gerade dran arbeiten, wo wir noch mehr in die Diskussion oder nicht in die Diskussion, aber in die Kommunikation gehen, dass wir per se niemanden ausgrenzen, sondern alle willkommen sind. Logischerweise musst du trotzdem für eine bestimmte Rolle die und die Qualifikationen oder sozusagen die Kompetenzen mitbringen, damit es passt. So, und das ist, glaube ich, das ist halt die Gerechtigkeit, von der du, glaube ich, auch gesprochen hast. Nur die ist trotzdem implizit, reicht halt witzigerweise, nee, nicht witzigerweise, sondern reicht nach Gesprächen, die ich geführt habe, reicht es einfach heutzutage nicht mehr. Und das finde ich auch in Ordnung.
Das ist genau richtig, glaube ich. Ich drehe noch mal einen mit drauf, denn ich hätte noch ein weiteres Stichwort gehabt, das war der gerade schon beschriebene, biete einen sicheren Untergrund. Mhm. Das ist genau die Basis für diesen sicheren Untergrund. Ja? Mhm. Ich weiß, dass ich nicht in irgendeiner Art und Weise mit einem Vorurteil belegt bin, denn das, worum es geht, ist, was ich hier als Ergebnis erzeuge. Denn es steht mir als Mensch dann sogar frei, wie ich dieses Ergebnis erzeuge. Mhm. Aber ich muss gerecht bleiben, auch gegenüber meinen Kolleginnen und Kollegen. Ja, das ist ganz wichtig. Und das Spannende daran ist, tolles Buch, Selfish Brain und die dazugehörige Theorie, Selfish Brain Theory, wird übrigens, tippe ich mal, irgendwann so Richtung Nobelpreis gehen, besagt nichts anderes als das egoistische Gehirn. Und es ist so egoistisch, dass es bereit ist, auch andere Organe aufzufressen, damit es selber am Leben bleibt. Ja? Also das ist nachgewiesen.
Ja.
Das bedeutet aber eben auch gleichzeitig, also wenn wir so ein Ding in unserem Körper tragen, ja, dann sollten wir aber in modernen Arbeitsumgebungen auch ganz stark darüber nachdenken, dass es auch eine bestimmte Ego-Gerechtigkeit gibt. Mhm. Also es gibt ja Verhaltensregeln im Unternehmen, an die heutzutage gerne geglaubt wird. Ja, Loyalität, Kollegialität, bla, das ist alles richtig. Aber wir vergessen, dass wir da schon den ersten Schritt machen, dass Menschen halt bestimmte Egos haben und wir eigentlich nur abgrenzen müssen, wie toxisch ist dieses Ego gerade für die Organisation.
Oder kann ich es kombinieren?
Ja.
Also ich möchte zum Beispiel von jedem Tami wissen, wo willst du hin?
Ja.
So. Und ich habe es auch nie länger als 2 Jahre in einem Laden ausgehalten, wo nicht meine egoistische Zielsetzung mit der meiner Rolle einherging. Hm. Und wenn jemand sagt, ich möchte irgendwann gründen, sage ich, cool, dann lass uns dich ausbilden, dass du gründen kannst. Ja. Also lass uns das Vehikel TAM für dich nutzen, dass du irgendwann an dem Punkt bist, dass du dazu in der Lage bist. Bin ich völlig fein mit, aber jetzt haben wir ein Alignment in Bezug auf dein egoistisches Ziel und was hat die TAM davon? Das heißt, du gehst in Sales, das heißt, du gehst in Ops, das heißt, du wirst dir Finance angucken, so bis du irgendwann die ganze Geschichte sagen kannst, Haken dran, jetzt traue ich es mir zu und dann let's go. So, also dann ja. Mach dein Ding. Und ich glaube, mehr darf man als Arbeitgeber auch gar nicht verlangen, dass man sagt, man opfert sich sozusagen in holistischer Art und Weise für diese Firma auf. Das ist quasi der Einzige oder die Einzigen, die das machen sollten, im Zweifel sind, wenn dann die Gründer, weil es quasi auch da eine Logik hintergibt. Aber es gibt auch eine Phase in einem Unternehmen, wo das vielleicht sogar notwendig ist. Airbnb-Story zum Beispiel, die haben alle damals irgendwie in einem Apartment irgendwie mit 16 Leuten mit Schlafsäcken drin gepennt, weil die hatten weder Gehälter noch, aber der Purpose war so groß, das Ziel, ja, dass sie es gemacht haben. Aber irgendwann wandelt sich das und logischerweise sagt man so, hey, I have kids, I have wife, I have so Haus und da die Bank will regelmäßig Kohle. So, wir brauchen jetzt einen Deal, der für alle funktioniert und da kann ich jetzt nicht selbstlos mich irgendwie einfach mit an Bord klemmen und sagen, yippie, yo, lass mal gucken, was passiert. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass jeder auch seine eigene Agenda braucht. So, und wenn jetzt zum Beispiel jemand bei mir in meinem Unternehmen sagt, ey, ich habe einfach irgendwann nochmal Bock zu backpacken, dann sage ich, Alter, lass uns das zu unserem Ziel machen, dass du backpacken kannst. Und wenn es 2 oder 3 Monate sind, so, was kann ich denn Besseres machen, als die Ziele meiner Teammitglieder versuchen zu erreichen? Weil das schenkt mir wiederum eine Basis, auf der wir die nächsten 2 Jahre arbeiten können.
Das Spannende daran wäre, ich ergänze das mal, wenn ich Ego-Gerechtigkeit für alle biete, kann kein Neid entstehen, weil jeder die Chance hat, sein Ego zu pflegen. Ich finde das schon richtig. Und daraus ergibt sich dann ja auch das, was man in jeder Form von Gruppendynamik kennt. Da wird das Ego dann schon von ganz alleine, aber eigentlich durch eine aus sich herauskommende Gruppenkonformität schon in seine Schranken gewiesen. Ja, aber ich glaube, dass wir im Moment in der Situation sind, dass Menschen das nicht zulassen, dass wir insbesondere im Arbeitgeberkontext erlebe ich das mit Homeoffice und Konsorten, dass Unternehmen eigentlich eher neidisch darauf sind, ja, dass jetzt so viele Freiheiten bestehen, was ja irre ist eigentlich. Mhm. Und deswegen kommen wir damit auch zu dem letzten Punkt, den ich auch so rausziehen konnte aus dem, was wir besprochen haben, nämlich es geht nicht mehr um Regeln, sondern um Möglichkeiten. Also keine Regeln im Unternehmen, dafür aber Möglichkeiten und, glaube ich, auch schon die klare Aussage, du musst dich aber auch bewusst als Mitarbeitender oder Mitarbeiterin für Möglichkeiten entscheiden. Also ich nehme dein Beispiel, wenn die Möglichkeit besteht, in einem bestimmten Zeitraum wird hier zusammengearbeitet und dann geh doch backpacken. Ja, dann kommst du wieder oder auch nicht, oder aber ist in Ordnung. Ja? Mhm. Dann hast du diese Möglichkeit geboten, du hast einen Purpose gesetzt, du hast einen gemeinsamen und du hast das Alignment gesetzt. Und dann muss es aber auch mal gut sein. Das ist schon genau so. Ja? Also da bin ich bei dir.
Ich würde es gerne so formulieren, dass man, und das passt auch eigentlich ganz gut zu diesen ganzen sehr, sehr modernen Organisationsstrukturen, so dass es doch relativ harte Rahmenfaktoren gibt, aber innerhalb des Rahmens wird sich frei bewegt. So, und der Rahmen ist sowas wie ein, du musst sagen, was du brauchst, damit wir in den Dialog gehen können.
Ja.
Aber ich werde dir nicht, also nur als Beispiel, wir haben ein ganz hohes Bedürfnis darin, für jeden Tami die richtige Rolle zu finden. Ich kann den richtigen Arbeitgeber finden, aber ich kann vielleicht trotzdem in der falschen Rolle sein. Und diese Suche nach der Rolle wird total unterschätzt, weil die Suche nach der Rolle bedeutet, ich habe ja die Person gefunden, die Person mag ich und die mag mich oder uns. Jetzt haben wir aber die falsche Rolle, dann lass uns doch die Rolle wechseln, anstatt dass ich jetzt eine neue Person suche und das ist ja, da bin ich im Zweifel einfach nur 3-4 Gespräche entfernt, rauszufinden, ey, weißt du was, geh doch mal ins andere Department, versuch doch mal das. So, es sind so viele Erfahrungen schon gemacht worden in unserem Rahmenkontext und was ich damit meine ist, dieser Dialog nach dem, was ist dein egoistisches Ziel oder wo willst du hin oder was brauchst du, damit es dir gut geht, so, das ist ein kommunikativer Prozess und den kann man nicht standardisieren und da braucht man nicht sozusagen diese Regeln, nach 2 Jahren wirst du dann vom Junior zum Senior und dann nochmal und so weiter, so das macht
Karrierepfade, ja. Ja, cool. Also ich glaube, das würde ich vielleicht noch abschließend dazu sagen, was ich gelernt habe, ich meine, wir sind als Move dann auch mal hier mit 70 Festangestellten und einem großen Anteil an Freelancern unterwegs. Was ich gelernt habe, ist, du musst versuchen, trotzdem dieses Thema Hol- und Bringschuld mindestens mal in den Raum zu stellen und zu sagen, Leute, das gibt es, das wird sich immer wieder verändern, aber es ist einfach, es ist da und wir müssen drüber reden. Wenn wir nicht drüber reden, dann entstehen Erwartungen oder Vermutungen und ab dann hast du genau diese auch teilweise toxischen Emotionalitäten im Spiel. Ja? Ja. Dann kommt es, ja, am besten würden wir einfach alles gleich machen und jetzt back to the 90s. Ja? Also es dauert nicht mehr lange, bis wir die Stechuhr dann auch installiert haben und dann kriegen wir den Rest auch noch hin und sicher auch noch einen Flächentarifvertrag. Aber das ist genau das Thema. Wir müssen schon lernen, und das geht bis hoch auch in die Finanzen, finde ich, rein. Ich habe für die Move gesagt, wir haben nur noch ein Ziel und dieses Ziel ist Verbesserung der Wertschöpfung. Also soll heißen, Wertschöpfung kannst du über Zeit, Kosten, Qualität messen. Und der Fokus auf Qualität wäre ein sehr schlauer Fokus. Nämlich einfach zu sagen, was ist denn Qualität? Qualität sind menschliche Qualitäten. Das ist Zufriedenheit mit dem Job, das ist aber auch Zufriedenheit der Kunden. Ja? Mhm. Das ist Durchgängigkeit, das ist Rollendefinition und so weiter und so fort. Und dieses Dreieck geht es eigentlich. Mhm. Und deswegen ist auch die richtige Maßeinheit für die Zukunft wahrscheinlich nicht mehr EBIT oder Return on Invest oder gib ihm, ja? Sondern es wäre eigentlich nur Zeit zu Gesamtwertschöpfung. Also oder Wertschöpfungsverbesserung. Output eher Fokus auf Outcome anstatt auf Output.
Ah, okay.
Ja, also haben wir ein ganzheitlicheres, vielleicht auch ein holistischeres Ergebnis. Und wenn ich damit anfange, auch in herkömmlichen, tradierten Planungssystemen, wie Unternehmen sich aufbauen, dann kriege ich die Leute auch anders allein, woran sie arbeiten. Sie arbeiten ja nicht mehr am Unternehmensgewinn, sondern sie arbeiten an der Wertschöpfung, die sie erzeugen, von der sie unmittelbar jeden Tag profitieren.
Genau, das ist dann quasi der Purpose der Rolle. Also was sagen, genau. Also im Punkto Modern Leadership, als was ist denn moderne Führung, haben wir tatsächlich einfach 2 relativ eindeutige KPIs, an denen wir messen, ob jemand eine moderne Führung ist und ob er oder sie einfach gut in ihrer Rolle ist. Und das ist die Performance des Teams und die Zufriedenheit des Teams. Weil wenn ich diese beiden Faktoren relativ weit oben habe, dann habe ich ein performantes, happy Team. So, und performantes, happy Team bedeutet, niemand muss gehen, weil er unhappy ist. Niemand ist sozusagen boykottiert die Team-Performance etc. Aber das ist ein Prozess, der bezieht die Rolle mit ein, die Kompetenzen jedes Einzelnen, das Engagement jedes Einzelnen, die individuellen Motivationsbedürfnisse jedes Einzelnen, die Perspektive jedes Einzelnen. Das sind so viele Rahmenfaktoren, die da einspielen und dafür gibt es keine Pauschalantwort. Also es gibt nicht die Gießkanne fürs gesamte Team, das alle performant und alle happy macht, sondern das ist so. Und das ist halt das Spannende. Ne? Sagt Patrick, mein quasi Mitgründer, ist seit Anfang an dabei, war Praktikant, jetzt ist er Prokurist. Er sagt immer so, an der Heizung darf man nur dran rumfummeln, wenn man Meister ist und eine Ausbildung gemacht hat, aber an Menschen dürfen alle dran rumlaufen. und wenn man sich das mal überlegt, dann ist da tatsächlich was dran. Und das lernt man halt als Letztes. Ne? Also jede Führungskraft kommt entweder aus dem Fach selbst und ist da besonders gut und plötzlich kriegt man Personalverantwortung, oder man kommt aus der BWL oder aus dem Produkt oder wo auch immer her. Aber Psychologie, also was braucht ein Mensch, wie funktioniert ein Mensch, so dass das ist irgendwie immer sozusagen der Wahlkurs, der nicht besucht wurde.
Ja, das ist sehr gut. Wir haben immer gesagt, du wirst nicht Führungskraft dadurch, dass es auf der Visitenkarte steht, sondern dadurch, dass du emotional akzeptiert bist. Ja. Und dann passiert es von ganz alleine. Das ist was, und da kommen wir wieder ganz an den Anfang. Das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die macht Sport von ganz alleine. Also ein Kapitän beim Fußball wird gewählt. Punkt. Ja? Und nicht vorgesetzt. Und wenn er vorgesetzt wird, geht es für gewöhnlich richtig schief. Leider, muss ich sagen, mit Blick auf die Zeit, Lorenz Erten, also ich hatte eine super Zeit jetzt mit dir, ja, um den Begriff zu machen. Hat mir richtig Spaß gemacht. Waren ein paar super spannende Sachen dabei. Und ich glaube, es konnten auch alle Zuhörer wirklich einiges mitnehmen. Abschließende Frage, tatsächlich ganz wichtig, könnte ja sein, dass ein paar Menschen sich ein bisschen detaillierter mit dir und der TAM-Akademie auseinandersetzen wollen. Wo findet man euch? Wie findet man euch? Wie kontaktiert man euch? Gibt es über LinkedIn, Social Media, Website? Was ist euer präferierter Zugang?
Danke für die Vorlage. Also uns findet man, glaube ich, fast überall. Also LinkedIn, Instagram oder einfach Homepage TAM-Akademie. Wir suchen tatsächlich gerade Teamverstärkung, auch in Bezug auf New Work, also alle, die Lust haben, mit uns die neue Arbeitswelt noch besser zu machen. Wir haben zwei ganz feste Attribute, die wir wirklich, glaube ich, in allem, was wir tun, mittragen, und das ist befähigen und begeistern, und nicht nur unsere Teilnehmer, sondern eben auch unsere Tummies, die bei uns arbeiten. Dementsprechend für alle, die darauf Lust haben, kommt vorbei, wir sitzen in Berlin.
Mega geil. Wirklich
schönes Gespräch. Tausend Dank dir. Und du bist jetzt auch seit 17 Jahren, glaube ich, schon irgendwie mit der Move oder in anderen Konstellationen unterwegs mit dem Thema Gesundheit. Freut mich, dass du irgendwie auch immer noch zu den Pragmatikern gehörst, weil das braucht die Welt.
Ja, also darauf können wir uns einigen. Vielen lieben Dank dafür. Shout out dafür nochmal, wer sich bewerben möchte, bewirbt sich gerne. Ansonsten schickt uns übrigens mal gerne eure Stellenausschreibung zu. Wir teilen die natürlich mit der Move. Denn Gesundheit und New Work scheint ja doch ganz schön nah beieinander zu liegen. Also, Lorenz, tausend Dank, tolle Zeit dir, und sicherlich irgendwann nochmal mit einer weiteren Folge, oder wir treffen uns mal persönlich.
Bastian, mach's gut. Ich freue mich drauf. Tausend Dank für deine Zeit. Ciao, ciao.
Ciao.
Schön, dass Sie auch bei dieser Folge wieder dabei waren. Für mehr Informationen gehen Sie auf unsere Website unter www.my-move.de. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.